Herzlich willkommen bei Zwangsgestört, der etwas kontroverse Talk mit mir, Miriam von M. Heute sprechen wir über ein Thema, das sehr emotional ist und bewegt und was viele Frauen mit sich ausmachen müssen, nämlich eine Stillgeburt, ein Sternenkind oder eine Totgeburt zu erfahren. Das geht über die Fehlgeburt hinaus. Das ist dann, wenn dein Kind eigentlich schon, ein Kind ist, man aber weiß, es ist nicht lebensfähig außerhalb deines Körpers. Was passiert, wenn die Gesellschaft auf Unverständnis stößt, weil du dein Kind als vollwertiges Kind erkennst oder anerkennen möchtest, es beerdigen möchtest und auch trauern möchtest? Viele sagen, ach, es ist doch eh noch nicht da gewesen, es war nicht lebensfähig und. Aber es ist nicht ein Es, sondern es ist ein Lebewesen, dein Kind. Heute erzählt mir Nicole ihre Geschichte, nämlich genau diese, dass sie erfahren hat in der Schwangerschaft, dass ihr Kind nicht lebensfähig sein wird außerhalb ihres Körpers. Dennoch entschied sie sich für ihr Kind und ist komplett auszutragen. Ich bin sehr gespannt auf ihre Geschichte und habe auch ein bisschen Angst davor, weil ich finde solche emotionalen Themen immer sehr bewegend, gerade auch in Anbetracht der Tatsache, dass ich selbst eine Fehlgeburt erlitten habe. Und ich glaube, viele Frauen da draußen wirklich mit sich kämpfen müssen. Gleich heiße ich Nicole herzlich willkommen bei mir. Ich wünsche euch viel Vergnügen bei dem Podcast. Ich begrüße ganz herzlich bei mir Nicole. Schön, dass du da bist, Nicole.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Freut mich sehr. Woher bist du denn angereist?
Aus Eckental.
Oh mein Gott, was ist Eckental und wo ist das?
Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Erlangen oder Nürnberg.
Ah ja, okay. Mhm. Ja. Cool. Warum sollte ich dir eine Stimme geben? Was möchtest du uns heute erzählen? Also du musst jetzt gar nicht kurz so direkt alles erzählen, aber was war dir wichtig?
Ja, ich bin hier wegen meiner Sterntochter Mila und weil das Thema Sternkinder zu oft einfach noch ein Tabuthema ist und es nicht mehr sein dürfte.
Allerdings, ja. Also das bedeutet, du hast eine Schwangerschaft durchgemacht und hast ein Kind tot zur Welt gebracht.
Genau.
Okay. Wann war das denn gewesen?
Jetzt vor 8 Jahren, im September vor 8 Jahren, genau, kam sie still zur Welt und ja.
Das ist immer so krass, das ist so eine... Also ich weiß nicht, es ist für mich eine krasse Vorstellung. Also ich hatte ja nur, in Anführungszeichen, nur eine Fehlgeburt. Das ist halt auch noch nicht wirklich ein Kind dann so richtig zu sehen, ne? Aber wenn du halt so eine ganze Schwangerschaft durchmachst mit allem drum und dran, ja, erzähl uns doch einfach mal, wie das bei dir losging. Also wie hieß deine Tochter?
Mila.
Mila, okay. Und sie war gewollt, geplant, gewünscht?
Genau, also ich war 19 Jahre jung, frisch verliebt und schon verheiratet.
Wahnsinn. Mhm. Ja.
Und für uns stand eigentlich von Anfang an fest, dass wir Jungeltern werden wollen. Und weil wir beide Kinder über alles lieben und ich auch selbst Kinderpflegerin bin.
Okay.
Und ja, dann wurden wir auch relativ schnell schwanger. Und wir waren super happy und ja, dann begann unsere Reise.
Okay. Also anfangs, also du hast dann das positive Schwangerschaftsergebnis gehabt und du bist dann natürlich zum Gynäkologen. Und wie waren denn die ersten Untersuchungen? Gab es da irgendwelche?
Genau, also ganz unauffällig. Also als erstes war es natürlich das kleine Gummibärchen mit Herzschlag. Und ja, die ersten 12 Wochen waren total entspannt, unauffällig, obwohl man ja dann immer sagt, die ersten 12 Wochen sind die kritischen Wochen, in denen viel passieren kann. Ja. Aber bei uns war alles super bis dahin.
Okay. Das heißt, entspannte Schwangerschaftsanfang, sage ich mal. Also bei mir waren keine meiner Schwangerschaften entspannt am Anfang, wie immer super schlecht gewesen. Aber dann heißt es geht über die 12. Woche hinaus. Und dann fallen ja auch Untersuchungen an und du gehst dann dahin. Und wann habt ihr das erste Mal gemerkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist?
Ja, das hat sich bei mir im Kopf eingeschweißt, das Datum bis heute. Das war der 5. März 2012.
Okay.
Und dann waren wir ganz normal beim Frauenarzt. Diese Routine, Ultraschall nach den 12 Wochen quasi. Ja. Und ja, erst hat sie über den Bauch gescheit und hat gemeint, ja, sie könnte den Kopf des Kindes nicht so gut darstellen. Deswegen möchte sie noch mal von unten einen Ultraschall machen.
Also und vaginal dann quasi.
Genau, ja. Und dann hat sie wieder gemeint, ja, sie könnte das nicht gut sehen. Ihre Geräte wären nicht so gut. Sie würde uns mal in die Klinik schicken.
Aha. Oh Gott, da kriegt man schon direkt doch komische Gefühle, oder?
Wir waren irgendwie total naiv. Also ja. Jung, klar, und naiv. Jung. Und mit dem Gedanken, es kann nie was schief gehen. Alle Kinder kommen quasi gesund zur Welt. Und ja, dann sind wir eigentlich in die Klinik gegangen, ohne Angst. Also ohne irgendwie Vorwarnung. Ja. Also, weil sie ja auch gesagt hat, ja, es wird schon alles gut sein. Ja.
Also quasi nichts Schlimmes, ich kann es nur nicht gut darstellen. Genau. Und wir wollen ja letzten Endes auch gute Ergebnisse haben. Okay, dann bist du in die Klinik mit deinem Mann. Und
ja, wir kamen rein und da waren 3 Ärzte, ein Oberarzt, denke ich mal, und 2 Studenten. Und dann haben die erstmal ganz lange Ultraschall gemacht. Und der ganze Raum war still und man konnte gar nichts vermerken bei denen in den Gesichtern oder gar nichts. Und ganz zum Schluss meinte er dann, ja, es tut uns leid, aber ihr Kind hat Anencephalie und ist nicht lebensfähig.
Was ist denn Anencephalie für unsere
Zuhörer? Also Anencephalie ist ein Neuralrohrdefekt. Das heißt, die Schädeldecke ist geöffnet, beziehungsweise bei vielen Kindern auch nicht vorhanden. Und ja.
Also das bedeutet quasi, dass das Kind zwar voll entwickelt ist, das Gehirn ist auch da, aber der Knochen ist nicht vorhanden.
Genau, das, also dadurch, dass die Schädeldecke offen ist, wird sich im Laufe der Schwangerschaft das Gehirn quasi zurückbilden, weil es seit dem Fruchtwasser freiliegt.
Richtig, ja.
Und ja, der Satz war einfach nur dann noch, ja, kommen Sie in 3 Tagen wieder, dann machen wir das Kind weg.
Okay, also du gehst jetzt in eine Klinik und hast halt eigentlich keine schlimmen Gedanken, denkst auch nicht, dass dir jemals irgendwie jemand sowas erzählt, willst eigentlich nur ein Update zur Schwangerschaft haben und dann sagt er, war das sehr emotionslos, kam das so richtig dann kalt
rüber? Ja, definitiv.
Okay.
So wurden wir dann auch quasi stehen gelassen und vor die Tür gesetzt. Klar. Ohne Infos, Broschüren oder
nicht
Hilfe,
einfach.
Beratungsstellen, ohne alles quasi.
Okay. Ja, es ist, für mich ist es ja voll unvorstellbar. Du hast jetzt eine Schwangerschaft und der Arzt, ja, naja, tut mir leid, das Kind hat das und das.
Ja, er hat auch gemeint, ja, ich habe mir die Ultraschallbilder angeguckt, wie der Verlauf der bisherigen Schwangerschaft war. Und man könnte meinen, ihr Kind ist gesund, ist es aber nicht.
Und das hat er so gesagt. Ja. Was? Oh mein Gott. Ja, und ja, was ging in dir davor?
Ich habe nur noch geheult. Also, ich konnte es gar nicht fassen. Also, der Satz hat sich bei mir einfach so eingeschweißt, ja, kommen Sie in 3 Tagen wieder und dann wird es weggemacht. Also, das war für uns in dem Moment unvorstellbar, weil es war unser Wunschkind und es stand von Anfang an fest, dass wir das Kind wollen. Also,
meine Güte. Also, da bist du ja, also weniger Empathie geht ja schon fast gar nicht. Und dass sich dann da keiner auffängt und niemand dir noch nicht mal irgendwelche Broschüren zur Hilfe oder zur psychologischen Bewältigung. Es ist ja eine absolute Krisensituation, vor allen Dingen.
Es war Horror. Also wir sind dann heimgefahren und wir haben damals noch relativ nah bei meinen Eltern gewohnt. Und ja, es konnte irgendwie keiner so glauben. Und da wir am nächsten Tag zu den Schwiegereltern nach NRW gefahren wären, haben wir halt beschlossen, da einen Termin beim Pränataldiagnostiker zu machen.
Da oben dann in NRW.
Genau, um uns das nochmal von einem richtigen Fachmann quasi
also, du hattest
bestätigen
natürlich
zu lassen. Oder
okay.
Also es einfach nochmal zu hören, noch eine zweite Meinung einzuholen.
Absolut, weil ich meine, damit kann man sich auch nicht zufrieden geben mit sowas, ne? So abgestempelt zu werden. Okay, dann habt ihr den Termin gehabt und wie ging es dann weiter?
Genau, und ich habe dann auch viel im Internet recherchiert zu der Krankheit und habe dann auch ein Forum gefunden mit für Eltern, die kranke Kinder austragen. Und ja, das Forum hat uns so ein bisschen die Richtung vorgegeben, würde ich sagen.
Mhm. Okay, dann bist du zu diesem Pränataldiagnostiker und der hat dann auch wieder Ultraschall gemacht.
Der hat uns das auch nochmal bestätigt. Mhm. Und aber alles ein bisschen liebevoller verpackt und hat uns auch die Beratungsstelle ans Herz gelegt und hat aber uns auch klar gesagt, dass es nicht nur den Weg der Abtreibung gibt, sondern eben auch den Weg, das Kind zu bekommen.
Mhm. Also du warst in der wievielten Woche?
In der 13.
In der 13. Also rein theoretisch hätte man noch eine Abtreibung machen
können.
Also
das Kind hätte eine Todesspritze bekommen, also weil es ja schon über die 12. Woche. Und ja.
Und dann hätte es wahrscheinlich irgendwie mit großen Schmerzen oder wehenartige Schmerzen, also ja, bei einer Fehlgeburt dann halt auch.
Ja, genau. Ja.
Okay, oh ja, boah, okay. Dann hast du diese zweite Möglichkeit gehabt. Offensichtlich hast du dich dafür entschieden. Wie war dieser Prozess? Was ging da so in dir vor? Du wusstest ja, okay, jetzt habe ich das Kind noch lebt. Das ist ja ein Lebewesen, das in dir fühlt und lebt. Und was war dann, dein Umfeld, dein Mann, deine Familie, wie war das?
Es war ganz komisch. Also unsere Eltern standen von Anfang an hinter uns und haben uns auch gesagt, egal für welchen Weg wir uns entscheiden, sie sind da und sie fangen uns auf.
Ja.
Und unsere Freunde, da wir halt relativ jung noch waren und die halt in dem Alter andere Sachen im Kopf hatten, wie Partys oder tanzen gehen.
Ja.
Es war halt relativ schwierig und die haben das alles nicht wirklich so verstanden.
Das ist so krass, weil du warst 19 Jahre alt und ich überlege gerade, mein Sohn ist 19, ob der überhaupt, also ohne ihm jetzt böse zu wollen, ich weiß, mein Sohn ist verantwortungsvoll oder so, wenn ich ihm so eine Entscheidung irgendwie mit auf den Weg geben müsste und sagen so, okay, Dorian, du musst dich jetzt hier, ne? Und ich denke halt so als Mutter von ihm, kann er das überhaupt, kennt er die Tragweite dessen? Weil man ist ja selbst noch irgendwie jung und Kind, also, ne? Also das ist ja krass, dass du dann so eine Entscheidung schon in so jungen Jahren mit dir tragen musst. Habe ich schon sehr viel, also Kudos dazu, ne? Aber du hast dich dann für das Kind ja entschieden. Und wie ist dann, was sagen dann die Ärzte? Wie ist denn da der Werdegang? Also du gehst dann weiterhin, also ist es dann, ich sag ja, ist es eine normale Schwangerschaft, ist es ja dann nicht.
Nee, also ich wurde dann nicht mehr von meiner Frauenärztin begleitet. Das wollten wir nicht mehr hin.
Okay.
Weil einfach das Vertrauen und nicht mehr so da war. Also sie hat mir schon ein Stück weit Hoffnung gemacht, dass alles gut ist. Mhm. Und die Barriere war einfach gebrochen.
Absolut, ja. Dann bist du von einem anderen
Gynäkologen? Von der Klinik. Von der Klinik. Ich begleitet, genau. Und
wie oft musstest du dann immer hin?
Alle 4 Wochen.
Okay.
Ja. Also für uns stand ja von Anfang an fest, dass wir sie bekommen werden, weil wir nicht Gott spielen wollten und sie selbst entscheiden sollte, wann sie gehen will.
Und das finde ich eigentlich ein schöner Gedanke.
Ja.
Also wenn schon alles so schlimm ist, wenigstens das dann irgendwie von Gott bestimmen zu lassen.
Das stimmt. Ja, und dann sind wir da alle 4 Wochen hin. Und leider war im Krankenhaus ein ganz toller Arzt.
Ja.
Der total uneinfühlsam war und wir durften uns quasi immer wieder anhören, dass wir quasi die Schwangerschaft jederzeit beenden können und warum wir das jetzt nicht machen. Und sie ist ja nicht lebensfähig und es ist ja quasi nichts wert.
Also ihr Leben ist nichts wert. Hattet ihr da also kein Verständnis vom Arzt bekommen? Der war eher, bringt es doch endlich hinter euch, damit es vorbei ist, wieso rauszögern?
Er hat auch immer gesagt, er hat einmal ein Kind mit Anenzephalie gesehen.
Ja.
Und die Kinder sehen anders aus
sind
halt keine perfekten Kinder. Und haben uns halt immer gedacht, wer ist schon perfekt? Also es gibt keinen perfekten Menschen.
Also es ist euer Kind und für euch ist es perfekt, egal wie es aussieht. Ich habe selbst tatsächlich schon ein Kind gesehen, das auch so auf die Welt gekommen ist im Rahmen meines Studiums. Es ist natürlich, sieht das anders aus, auch wenn dann so die Schädeldecke nicht wirklich vorhanden ist. Ist ja alles abgeflacht, ne?
Ja.
Aber auch diese Kinder, also ich hatte dieser Fall insbesondere, die war nicht sofort tot nach der Geburt. Das war erstaunlich. Das war so ein richtiges Wow, ne? Und ich glaube, es hatte ein paar Stunden auch gedauert. Und die Eltern hatten Zeit, Abschied zu nehmen. Das war schon sehr, sehr schön gemacht. Und auch, die hat dann so ein Mützchen aufgezogen bekommen, ne? Und damit man das gar nicht, man hat das also gar nicht dann mehr groß, ja, das Gesicht ist ein bisschen gedrückt gewesen, aber ne, und
ich habe auch ganz viele Eltern kennengelernt, die betroffen waren. Ja. Und wir haben auch ganz viele Mützchen zugeschickt bekommen.
Ja, genau.
Und haben uns dann mit denen getroffen. Es gibt jedes Jahr oder gab jedes Jahr so ein Anenzephalie-Elterntreffen in Erfurt. Und das war für uns einfach wie Heimkommen. Also wie eine kleine Familie. Und du kannst alles loswerden, alles sagen. Und alle verstehen dich einfach.
Richtig, ja. Wenn man halt Gleichgesinnte hat, die das Gleiche fühlen können.
Genau.
Ich glaube, das ist für Menschen, die nicht in der Situation, unabhängig, was für eine Krankheit das ist, von das Kind ist, es geht ja nicht nur jetzt um diese Krankheit speziell, sondern halt um Sternenkinder. Das ist dein Kind und du möchtest halt auch, dass als solches angesehen wird, ne?
Genau, ja.
Okay, dann wie ging es weiter? Also die Schwangerschaft wurde alle 4 Wochen. Gab es irgendwelche Komplikationen während der Schwangerschaft?
Nee, gar nicht. Also es war eine Traumschwangerschaft.
Okay.
Für uns stand halt fest, dass wir so viele Erinnerungen sammeln wollten wie möglich und alles festhalten wollen. Und ja.
Und auch dann natürlich im Mutterleib. Das Kind tritt, es bewegt sich ja, es ist ja da, ne?
Und sie hat viel getreten. Also, ja.
Das ist Zeit, die du halt auch hast dann, ne?
Das stimmt.
Das ist wirklich so. Die Geburt, ja. Kam die spontan oder musste eingeleitet werden?
Ich habe genau 2 Tage vor Geburtstermin einen Blasensprung bekommen.
Also auch sehr normal eigentlich.
Genau, ja. Und ja, dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und ja, da die Wehen nicht von alleine losgingen, wurde dann 1 Tag später eingeleitet mit einer Tablette. Und dann bekam ich quasi von jetzt auf gleich Wehen ohne Abstände. Also,
okay.
Genau.
Und du, wie war das dann für dich? Du wusstest ja, bald ist halt quasi Abschied nehmen.
Also uns war der Moment schon bewusst, dass der kommen wird. Ja. Und unsere Hoffnung war halt immer so, sie lebend kennenzulernen. Also das war unser großer Wunsch, dass wir wenigstens noch Zeit mit ihr haben und sie lebend kennenlernen dürfen, sie vielleicht noch mit nach Hause nehmen dürfen und dann palliativ begleiten.
Gibt es ja. Ne?
Genau.
Ja. Du hast dann Wehen bekommen und die sind dann intensiver geworden. Sie hat ja auch gelebt zu diesem Zeitpunkt noch.
Genau. Ja.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, bis dato hat sie gekämpft und hat mit mir gekämpft quasi. So hat sich zumindest angefühlt. Und dann ist der Arzt gekommen und hat gemeint, ja, ob wir nicht doch mal ein CTG machen wollen.
Ach so, ihr habt bis dato keins gemacht gehabt
also
für die
doch am Anfang schon, aber es wurde vorher besprochen, dass während der Geburt keine Herztöne aufgezeichnet werden. Ja, das hat uns schon ein bisschen gewundert und er hat gemeint, ja, weil sie jetzt so viele Wehen haben, müssen wir mal nachschauen. Genau, und dann fand man halt keine Herztöne mehr auf dem CTG und dann hat er den Ultraschall geholt. Und dann quasi bestätigt, dass ihr Herz aufgehört hat zu schlagen.
Okay. Was ging in dir? Ich meine, du bist mitten im Geburtsprozess, ja, und dann sagt er dir, es gibt keine Herztöne mehr.
Also es war Horror. Also wir haben uns, glaube ich, beide die Geburt anders vorgestellt. Und da dieses Leichte hat einfach gefehlt. Also das war von jetzt auf gleich weg und wir haben nur noch geweint und dazu die
Wehen
noch. Mhm. Dann habe ich auch nur gebrochen, hatte dann Gott. Fieber und Schüttelfrost. Und
auch das noch?
Ja.
Ja, Wahnsinn. Haben die in irgendwie in der Zeit mal darüber nachgedacht, vielleicht einen Kaiserschnitt zu machen, um das Ganze so ein bisschen von dir zu nehmen?
Nee.
Also,
sie haben von Anfang an gesagt, Sie bevorzugen eine natürliche Geburt, erstens für den Trauerprozess.
Und so schön, wie alle immer dann darüber bestimmen. Das habe ich tatsächlich bei Sterbebegleitungen und aber auch bei solchen Dingen, die ich mache, häufig, wo dann irgendwer sagt, ja, das ist wichtig, weil das ist für diesen Prozess. Hallo, also wenn ich den Prozess so haben möchte, dann möchte ich den so haben.
Ja, und ich kenne halt auch viele Eltern, wo das Kind dann lebend auf die Welt kam und die Stunden, Tage auch oft ein Jahr oder so mit dem Kind noch hatten.
Ja.
Und ich denke mir halt dann oft, ein Kaiserschnitt hätte es vielleicht.
Da war der Druck nicht so groß gewesen.
Ja. Ja. Und die Einleitung dazu gab halt dann hier Übriges, weil die ganze Schwangerschaft
war normal.
Und dann eben nach der Einleitung war auf einmal alles.
Das ist ja auch purer Stress für so ein Kind. Also ich meine, der Druck, den da die Gebärmutter auch auf das Kind ja ausübt, ist ja immens. Dann der Geburtsstress ist immens. So, und dann hast du ein Kind, das keine Schädeldecke hat. Der Druck drückt auch auf den Kopf. Ja, gerade der Kopf muss ja durch den Geburtskanal, der ja auch, nicht ganz offen. Es braucht ein bisschen Anstrengung. Und ich musste mir das gerade tatsächlich, als du es erzählt hast, habe ich mir das so ein bisschen vorgestellt, wie ungeschützt dann dieses Gehirn quasi da durch diesen Kanal soll. Also deswegen war es für mich Spontangeburt, okay, ja, aber wieso nicht Kaiserschnitt, weil da hast du die Chance, dass du wirklich ein lebendiges Kind erstmal raus hast, ist größer.
Ja, für uns hat es sich so angefühlt, für uns wäre es kostbare Zeit gewesen, aber den Ärzten egal, auf Deutsch gesagt, weil das Kind wird ja eh sterben. Also so hat sich zumindest angefühlt.
Also das war so auch ja wie in der Schwangerschaft, wo der Arzt dir immer wieder geraten hat, ach komm, ne, mach doch. Oder ihr könnt jederzeit, er hat ja nicht gesagt, mach, aber ihr könnt jederzeit. Er hat euch immer wieder die Option quasi vor die Nase geworfen, um zu sagen, hey, ich finde das tatsächlich irgendwie so ein bisschen unglaublich, weil Ärzte kämpfen ja fürs Leben eigentlich und ob das Leben jetzt einen Monat ist oder eine Woche oder ein Tag, spielt ja letzten Endes keine Rolle. Selbst wenn, dann müsste ja jeder Palliativerkrankte, den wir betreuen, sofort sterben müssen. Weißt du? So, okay, wir machen nichts mehr, aber du stirbst sowieso.
Das stimmt, ja.
Weißt du, das kann doch nicht sein. Ja. Wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Warst du wütend?
Im Moment der Geburt
war alles wahrscheinlich.
War alles einfach nur, ich konnte nur noch weinen. Also das kam dann alles erst später, wo dann die Wut hochstieg quasi.
Das glaube ich. Ich muss es wirklich, ich bin ja so ein visueller Mensch und ich muss immer, ich habe ja selbst einen Kaiserschnitt und eine Normalgeburt gehabt und denke die ganze Zeit, wenn ich jetzt da sitze und presse und
also ich muss auch sagen, im Vergleich zu meinen anderen Geburten jetzt im Nachhinein war das die härteste Geburt von allen, weil sie konnte ja auch nicht mithelfen.
Nein, überhaupt
ging
nicht.
Ja nicht.
Es war ja ein lebloser Körper.
Ja, genau.
So, du wusstest, du bringst also ein totes Kind auf die Welt.
Genau, ja.
Das ist ein grausames, grausames Gefühl, was da in mir ausgelöst wird. Wie ging es dann weiter?
Ja, irgendwann haben sie sich dann doch mal dazu entschieden, dass ich eine PDA bekomme.
Ach, das hattest du auch nicht?
Nee.
Ach, schön.
Und ich hätte es auch gar nicht anders ausgehalten.
Ja,
also,
ja.
Das war verrückt. Also es waren Schmerzen ohne Ende, ohne Abstände und dann halt noch die Übelkeit dazu. Und
das Brechen finde ich auch krass, ne?
Ja.
Wahnsinn. Da war, ich will gar nicht wissen, was deine Psyche so im Unterbewusstsein auch da ist, ja ganz viel, was da dann kämpft.
Ja.
Ne? Meine Güte. Ja, dann gingen die Presswehen irgendwann wahrscheinlich los.
Also nach 13,5 Stunden.
13,5 Stunden hast du dieses Kind, dieses tote Kind in dir getragen und versucht, auf die Welt zu bringen. Oh Mann, ey. Da bin ich gerade am liebsten den Podcast abbrechen. Also auch wenn ich jetzt hier lache, ich finde das ganz schlimm. Ich finde es ganz schlimm, dass da nicht einfach eingegriffen wird und geholfen wird. Und dann, es zeigt mir einfach nur einmal mehr, dass man vielen Medizinern einfach ausgeliefert ist. Ihr wart jung, deswegen dachten die, sind eh jung, nehmen wir nicht für voll.
Wir vertrauen natürlich den Ärzten, logisch. Ist ja klar. Also so naiv, wie wir damals waren, sind wir jetzt heute nicht mehr.
Okay, 13,5 Stunden. Du warst ja bestimmt völlig erschöpft, oder?
Ja, total. Also die PDA hat zum Glück gewirkt.
Ja.
Und aber die Presswehen zum Schluss waren dann nochmal Horror. Also als die Hebamme dann auf mir lag und quasi dann noch meinte, ja, ich glaube, sie schafft's nicht.
Oh Gott.
Und das ist ja eigentlich genau das, was man nicht will, hören will als Mama, also oder werdende Mama. Und
Mann, fällt dir das schwer, darüber zu sprechen? Auch also, wenn schon jetzt eine Weile zurück.
Nach 8 Jahren geht's eigentlich.
Ja.
Außer es sind halt ihre Tage. Also es sind ja ihre 3 Tage an Blasensprung und der Tag, wo sie verstorben ist, ist auch noch ihr Namenstag.
Okay.
Und dann ihr Geburtstag quasi.
Hm.
Ja, die Tage sind halt das, was echt schwierig ist.
Was wäre denn ihr Geburtstag gewesen?
Das 17. September.
Und das ist ja gerade erst gewesen.
Genau,
dann heißt es, du hast gerade auch wieder eine nicht so schöne Zeit dann wahrscheinlich.
Genau. Gehabt. Also immer wenn das September beginnt, beginnt quasi jedes Jahr von neuem meine Trauer aufzubrechen, habe ich das Gefühl.
Du hast dann die Geburt ja durch, es ging ja dann weiter, also musste ja. Du hast dann wahrscheinlich alle Kräfte, die du noch hattest, irgendwie mobilisiert.
Genau. Und dann war sie da. Nur ohne Schrei.
Wie ist das denn so? Also, das ist ja das, auf was wir als Mutter oder Eltern warten. Das ist so, dass wir halten alle die Luft an, schreit das Kind, ja. Mhm. Und du wusstest ja, da gibt's nichts, ne?
Es war auch ganz, ganz komisch, weil ich habe mich so gefreut auf sie und wollte sie eigentlich unbedingt dann haben, im Arm halten. Und dann konnte ich es auf einmal nicht.
Okay.
Also, die Hebamme musste sie dann erstmal mitnehmen und anziehen und weil ich dann immer Marcel, also meinen Mann, gefragt habe, ja, wie sieht sie aus? Und
er hat es mitbekommen dann gleich.
Genau. Ja. Und das war ein ganz, ganz komischer Moment.
Das glaube ich. Möchte ich mir eigentlich auch gar nicht vorstellen. Dann hat sie gewaschen und angezogen wahrscheinlich.
Genau, ja.
War dein Mann dabei?
Ja.
Und wie war das für ihn so? Ich meine, er war jetzt auch die ganze Zeit der Arme. Also wir reden halt immer über uns, ne? Aber die Männer stehen ja dann nebendran und leiden
quasi
genauso
mit und sind ja oft noch hilfloser, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen.
Ich meine, er war ja auch noch jung, ne? Gerade die Jungs sind da
noch
nicht ganz so weit wie wir vielleicht.
Ja.
Aber, wie hat er sich, also erzähl mal ein bisschen, wie seine...
Ja, also auch die ganze Schwangerschaft über war er immer bei mir und er hat auch von Anfang an gesagt, er steht zu mir und steht zu uns und Mila war ein Wunschkind und das hat ihn schon sehr mitgenommen und hat auch was ihn verändert in gewisser Hinsicht. Ja,
ja. Mann, und okay, dann hat die Hebamme deine kleine Maus gebracht und dann hattest du sie.
Genau. Also wir haben von Anfang an gleich das Mützchen erstmal aufgesetzt und haben dann quasi erstmal gekuschelt. Und was echt schön war eigentlich für mich, dass die Reflexe noch voll da waren.
Ja.
Mhm. Und wo man dann schon kurz dachte, ist ja komisch. Also wenn sich da quasi noch was bewegt.
Ja, wie kann das sein?
Ja, genau. So. Ja, also es war ganz seltsam, aber auch total schön zugleich. Und dann sind unsere Eltern gekommen und dann haben wir sie noch taufen lassen, beziehungsweise segnen lassen.
Mhm.
Ja, und
wie sah sie denn aus? Beschreib sie mal.
Ja, also sie war 3500 Gramm schwer.
Also Wonne Poppen.
Genau. Und 48 Zentimeter groß. Und an ihr war alles dran, quasi. Auch der Kopf war jetzt nicht so klein, wie ich jetzt dachte.
Ja.
Und klar, durch die Geburt verändert sich halt viel, vor allem, wenn das Kind schon im Mutterleib stirbt.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen.
Die Hautfarbe sehen die von der. Also, ich kann es gar nicht sagen, weil ich tatsächlich noch keinen Stillgeburt gesehen
habe. Also, es war jetzt noch nicht so blau, wie ich jetzt dachte, wie ich es halt von anderen Bildern zuvor schon gesehen habe. Aber man hat schon gemerkt, ja, das ist leicht schon rötlich und es verfärbt sich langsam.
Verstehe.
Und aber es war halt alles dran, ne?
Also 10 Finger, 10 Zehen.
Ja, genau.
Ja.
Und
kleines Näschen, kleinen Mund.
Genau. Ja, sie hatte dazu noch eine Mundkiefer-Gaumenspalte.
Okay.
Was natürlich auch keiner gesehen hat im Ultraschall.
Natürlich nicht. Okay.
weil ist ja egal.
Aber wahrscheinlich hat es jemand gesehen, nur nicht gesagt. Ja, also, ja.
Genau, auf jeden Fall sah es zumindest immer so aus, als würde sie lächeln.
Das ist doch was Schönes.
Ja, das stimmt.
Okay, dann wie lange durftest du denn Abschied nehmen von ihr?
Also wir haben sie dann die ganze Nacht noch mit aufs Zimmer genommen. Ja. Und weil sie kam ja um 0.19 Uhr zu Welt und durften dann quasi einen ganzen Tag noch mit ihr kuscheln.
Okay. Ja. Und deine Eltern und die Familie, wie hat sie, haben die da darauf reagiert, als sie beim Baby war?
Relativ gefasst eigentlich.
Ja.
Also ich muss sagen, meine Eltern sind emotional sehr nah dran.
Mhm.
Und dadurch, dass meine Schwiegereltern ja weiter weg wohnen, hatten sie nicht so den Bezug
okay,
dazu.
Okay, verstehe. Mhm.
Und wir haben aber trotzdem Fotos gemacht, und weil es halt für uns auch ganz wichtig war.
Mhm. Wie ist denn, also du hast sie ja dann segnen lassen auch, und dann musste ja der Abschied irgendwann stattfinden. Du hast eine Sache in deiner Bewerbung geschrieben, die mir so ein bisschen im Kopf hängen geblieben ist, und zwar, dass Kinder nicht wie Müll oder Sondermüll behandelt werden dürfen. Wieso, also ne, Stillgeburten, wieso hast du das geschrieben? Wieso hast du diesen Eindruck?
Ja, weil das vom Prozess her einfach, du hast dein Kind, kannst noch kuscheln und dann musst du es quasi hergeben.
Mhm.
Und dieses Loslassen ist einfach so, so schwierig.
Mhm.
Und das wünsche ich niemanden. Also das Schlimmste ist, wenn das eigene Kind vor einem gehen muss.
Ja, absolut. Hast du das Gefühl, dass viele nicht verstehen können? Ich meine, die sagen jetzt, naja, du hast es sowieso, das ist eh tot geboren, und du hast es jetzt einen Tag oder 12 Stunden oder wie auch immer nur bei dir gehabt. Du kannst es gar nicht nachempfinden, wie das ist. Als, weißt du, so, gibt ja Eltern, die haben nach 5, 6, 7 Jahren ihr Kind verloren. Aber ich finde, das ist alles das Gleiche. Ne?
Ja, also nee, das gab es zum Glück nicht. Es war jetzt nur während der Schwangerschaft halt oft von Nachbarn oder wenn man einkaufen geht, dann halt immer die Frage, oh, ihr seht so glücklich aus, und
ja,
wann ist es dann soweit? Und dann erzählt man halt, ja, dass sie krank ist, und dann halt immer diese Antwort, ja, wie könnt ihr nur so ein Kind bekommen oder so ein Kind austragen? Warum?
Mhm. Hast du sie beerdigen lassen dann?
Genau,
richtig?
Ja.
Das gab es ja auch. Also bei Kindern, die jetzt so geboren werden, gibt es ja die Beerdigung.
Mhm.
Aber du hast ja bestimmt auch Kontakt zu Sterneneltern, wo das ein Problem vielleicht dargestellt hat.
Genau.
Die halt früher gehen.
Ja, genau. Das ist ja immer dieses Thema gewesen.
Mhm.
Frühchen bis zu,
ich glaube, 25. Schwangerschaftswoche,
genau,
oder aber auch 500
von der Grammzahl her,
genau,
abhängig. Und das
richtig
geht gar nicht, finde ich.
Übel,
weil
also
egal, wann ein Kind stirbt, also es ist ein Kind,
richtig,
von
ja,
Geburt an ist es ein Kind.
Richtig, ja.
Und egal, wann es geht, hat es einfach
Das berechtigt auch jedes Daseinsberechtigung.
Genau, ja,
ne? Also auch das Recht, dass die Eltern eine Trauerstätte haben, wo sie hingehen können,
genau,
wenn
ja,
sie das möchten. Ne? Also ich habe bei uns auf dem Friedhof, habe ich tatsächlich letztens entdeckt, wo ich gehe sehr gerne auf Friedhöfen spazieren, weil ich das so sehr schön und ruhig finde dort. Und wir haben einen Sternenkinderfriedhof bei uns auf dem Friedhof. Und das ist so schön gemacht einfach. Ich finde das einfach traurig, dass es vielen einfach so verwehrt oder so schwer gemacht wird. Und das Gefühl, wenn man dann auch noch hat, dass man ein schlechtes Gewissen haben möchte oder man komisch ist, weil man sein Kind begraben möchte.
Ja, wir haben auch während der Schwangerschaft den Sarg gestaltet.
Ja.
Also wo andere ein Kinderbett kaufen,
ja,
haben
übel,
wir halt den Sarg bemalt. Aber für uns war das wichtig. Wir haben
ja
auch einen Brief ihr geschrieben,
ja,
und mit reingelegt,
ja,
oder Kuscheltiere. Und ich habe zum Beispiel eine Kette, die sie auch hat. Und
ja. Okay, also dieser Loslassprozess, von dem du eben gesprochen hast, das heißt, du bist ja Wöchnerin, also du bist ja auf der Entbindungsstation, und jetzt kommt der Arzt oder wer auch immer da kommt und nimmt dir das Kind halt weg.
Also es war ganz, ganz schrecklich. Und
hattest du ein Einzelzimmer wenigstens?
Ja,
dann?
Ja, ja. Und ja, das kann man nicht beschreiben, weil das Kind, das du quasi 9 Monate in dir getragen hast, du warst eins mit dem Kind und jetzt ist es quasi weg. Also, ja, ganz dann schlimm.
Kommt erstmal das große Nichts wahrscheinlich.
Genau, ganz, ganz viel Leere.
Und du bist ja auch hormonell noch dazu,
ganz,
ne?
Ganz viel Stille.
Wahnsinn. Ich finde, es ist schrecklich. Hast du denn Hilfe erfahren? Hat man dir irgendwie geholfen, psychisch
also,
irgendwie?
Wir haben uns ja während der Schwangerschaft schon ein eigenes Hilfsnetzwerk aufgebaut in Form von Hospizverein und Kinderpalliativteam und Psychologen. Und wir sind auch danach in regelmäßigen Abständen noch zum Psychologen gegangen.
Okay. Sehr gut.
Und die Dame oder die liebe Frau vom Hospizverein kam auch immer noch und stand uns zur Seite.
Das ist schön.
Ja.
Wie ging es dir denn danach? Also, du warst dann zu Hause, deine Tochter wurde beerdigt, ihr habt das alles so gestaltet. Das ist ja auch nochmal ein Prozess, der sehr wichtig ist.
Ja.
Der lenkt ja auch so ein bisschen von der Leere und dem Nichts ab, dieser Prozess.
Ja, wir wollten auch, dass es noch schön hat und haben auch Luftballons steigen lassen und Lieder gespielt.
Toll.
Und ja, und dann war erstmal ganz viel Leere und ganz viel Traurigsein.
Mhm.
Also wir lagen, glaube ich, tagelang nur da und haben geweint. Und wäre meine Hebamme nicht jeden Tag gekommen, die mich ein bisschen aufgebaut hat, ich wäre, glaube ich, richtig depressiv geworden.
Ja. Wie lange ging dieser Prozess so in dir?
Ganz, ganz lange.
Ja.
Und am schlimmsten war halt, wenn man dann doch, ich bin jeden Tag mit Marcel zum Grab gelaufen.
Mhm.
Und wenn man dann andere Schwangere sieht, die entbinden oder es gab zwei Bekannte, die zum gleichen Zeitpunkt ungefähr entbunden haben. Und ja, du hast halt nichts mehr, außer die Erinnerungen.
Mhm. Was würdest du sagen, ist das Schlimmste, an was du dich erinnern kannst, so ein prägnantes Schlüsselerlebnis, wo du sagst, buch, abgesehen natürlich von der Diagnose und des Erfahrens, aber während des Prozesses, wo du sagst, vielleicht habe ich das von anderen so erfahren, war das, dass vielleicht die Ärzte so reagiert haben oder dass du wie bestellt und nicht abgeholt, ne? Also
am schlimmsten waren wirklich für mich die Ärzte. Also die Behandlung einfach, dieses teilweise emotionslose Gegenüberbringen der Nachricht bis hin zu der ganzen Schwangerschaft, das Verhalten einfach und es immer wieder zu sagen, wann wollen sie es endlich wegmachen lassen?
Wie fühlt man, denkt man einfach Hals, Maul?
Ja. Definitiv. Und das haben wir dann auch gesagt. Nee, nicht in dieser Form. wir haben schon gesagt, dass wir das nicht mehr hören können. Also und wollen. Also, dass es unser Kind ist und wir entscheiden, was mit unserem Kind passiert und dass es trotzdem so geliebt wird, egal wie es ist.
Ja. Hast du, also als mit Sternenkindern natürlich, diese Gruppen, diese gibt es ja viel im Netz auch, ne? Da selbst auch mal so ein bisschen reingeschaut. Ich weiß nicht warum, in der Schwangerschaft von meinem Jüngsten, es war ja eine Risikoschwangerschaft, ich war ja in meiner Krebsbehandlung gewesen und hatte auch große, große Ängste, dass irgendwas natürlich schief geht, ne? Und dann bin ich auf so eine Sternenkinderseite gekommen und habe dann da, und die haben ja ihre Bilder dann auch, die sie mit den, oh mein Gott, ich habe, glaube ich, ich kannte keine dieser Menschen, aber ich habe so geweint die ganze Zeit. Diese Bilder waren so, du hast es halt so gesehen, diese Leblosigkeit halt irgendwie, aber auch diese Traurigkeit, aber trotzdem dieses Dankbare, dass sie noch diese kurze Zeit wenigstens mit ihrem Kind verbringen durften. Das war schon sehr, 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 sehr intens, würde ich sagen. Was hast du für Erfahrungen gemacht mit anderen Sternenkindereltern? Hast du da Geschichten erfahren, wo du denkst, oh, da ist es ja noch schlimmer als bei mir gewesen?
Es gibt tatsächlich einen Fall, an den ich mich erinnere, wo das gleich zweimal vorkam, die Diagnose hintereinander.
Ja.
Und die haben das Ganze wirklich zweimal begleitet, das Kind. Und Und das war für mich unvorstellbar, weil die Angst natürlich bei uns dann auch relativ groß war. Das ist, was ist, wenn es nochmal passiert? Ja.
Ist das eine genetische Sache, die...
Nein.
Nein.
Also das ist eine Laune der Natur. Genau. Also man sagt zwar, dass es oft Mangel an Folsäure ist, aber ich habe immer Folsäure genommen, weil wir eh schwanger werden wollten.
Ja,
und bei uns, wir haben dann die Genetik noch bestimmen lassen und waren mal Diagnostiker und da war auch alles okay. Ja. Also es ist einfach eine Laune der Natur.
Und dann zweimal hintereinander. Wie hält man das aus, glaubst du? Ich meine, das einmal ist schon schlimm, aber dann, das, also dann kriegst du doch keine Kinder mehr, oder? Oder du hast doch so viel Angst dann. Ist ja alles dann überhaupt nicht mehr entspannt.
Also es ist ganz, ganz, ganz schrecklich. Vor allem, weil die Familie danach nochmal schwanger wurde und das Kind totgeboren wurde. Obwohl es gesund war.
Ach du große Güte.
Und ich hatte so einen starken Respekt vor dieser Frau, weil ein Kind zu verlieren ist
schlimm.
Schon schlimm.
Ja.
Und wir hatten nach Mila auch noch mal eine Fehlgeburt in der 9. Woche.
Okay.
Und das ist auch schlimm, aber
nichts im Vergleich
alles
zu
zweimal oder dreimal nochmal und nochmal durchmachen zu müssen.
Wahnsinn.
Da gibt es gar keine Worte für.
Ja, du bist ja danach wieder Mama geworden. Wie lange hast du denn, wie lange hast du gebraucht? Also jetzt natürlich nicht physisch, aber von der Seele her zu sagen, okay, ich bin wieder bereit, das auf mich zu nehmen und eventuell das Risiko einzugehen. Das ist wieder, man hat ja, wie du schon sagtest, diese Ängste. Ne?
Ja, also das war ein Hin und Her bei uns quasi.
Ja.
Also es war immer dieser Zwiespalt. Was machen wir jetzt? Ist es zu früh? Und wie können wir ihr dann gerecht werden? Also immer der Gedanke, wenn wir jetzt schwanger werden würden, dass wir sie ersetzen.
Ja.
Und
das ist dann so ein bisschen schlechtes Gewissen oder so, ne?
Oder ich kann es gar nicht beschreiben.
Ich verstehe, was du meinst.
Aber der Wunsch nach einem Erdenkind war immens groß einfach.
Absolut.
Ein Kind da zu haben, zu kuscheln und sich einfach kümmern zu können.
Ja.
Und
wann bist du dann wieder schwanger geworden?
Das war im Mai 2013.
Mhm. Ja. Okay. Und das war dann auch die Fehlgeburt gewesen? Oder?
Nee, die war vorher schon.
Okay, die war vorher schon.
Genau. Mhm. Und wir wollten dann eigentlich nach der Fehlgeburt gar nicht mehr. Also wir wollten erstmal warten.
Ja.
Und dann kam unser Überraschungsbaby quasi.
Das sind immer die Besten. Die kommen und die siegen, ich sag's dir.
Ja.
Ja. Und da war alles, also du bist ja dann auch zum Ultraschall natürlich, logischerweise, aufgrund der vorhergehenden Ereignisse. Wie war das für dich so? Ist dir bestimmt das Herz doch stehen geblieben?
Ja,
jedes Mal?
Also diese Schwangerschaft war voller Angst.
Ja.
Also von vorne bis hinten, weil wir wussten einfach, was jetzt alles passieren kann.
Mhm.
Weil wir das ganze Netz quasi durch dieses Forum durchforstet haben.
Ja,
was kann passieren? Und es kann immer was passieren.
Sicher.
Auch jetzt kann noch was passieren.
Richtig.
Er braucht nur über die Straße laufen und mal nicht gucken. Und
wie ist das denn? Wie viele Kinder hast du denn?
Wir haben jetzt vier Kinder noch
vier
an der Hand.
Kinder. Naja, du hast vier Kinder und einen Schutzengel da oben.
Genau,
siehst du, du solltest Mutter werden. Du bist auf jeden Fall reich gesegnet worden. Wie alt sind denn deine?
Also der große ist 6, der ist jetzt gerade in die Schule gekommen und die Zwillinge werden jetzt im Oktober 5.
Zwillinge hast du bekommen, eieiei. Siehst du, da hat deine Tochter gesagt, so, aber jetzt schicke ich dir ein paar.
Ja, das haben wir uns auch immer gesagt.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, jetzt ist Schluss. 3 an der Hand reichen.
Ja, und dann kam Jona.
Und dann kam Jona.
Sehr schön. Waren die Schwangerschaften, je mehr du, sag ich mal, hattest, war das dann entspannter für dich, wenn die erste dann...
Ja, also bei den Zwillingen war es von Anfang an die Frage, ob es eine Eileiterschwangerschaft ist.
Oh, okay.
Weil man ganz früh noch nichts sehen konnte, aber mein Blutwert immer weiter in die Höhe stieg.
Okay.
Und dann war ich wieder im Krankenhaus, aber in einem anderen.
Sehr gut.
Und dann hat man auf einmal 2 Würmchen gesehen.
Wow, wie ist das denn?
Also das war erstmal ein Schock.
Das glaube ich.
Also, wir sind fast vom Stuhl gefallen, als wir das gesehen haben.
Krass.
Ja.
Aber hey, das ist irgendwie auch schön. Wenn du jetzt Also du hast jetzt die Möglichkeit, und ich finde es auch ganz wichtig, deine Message zu sagen, die du hier sagen möchtest, also den Frauen da draußen, den Familien, den Ärzten. Ich möchte einfach, wenn du jetzt sagen kannst, was du möchtest, und das darfst du, und wir haben hier keine Tabus, was möchtest du denn unseren Zuhörern mit auf den Weg geben?
Also ich möchte erstmal den betroffenen Eltern sagen, dass sie sich ganz viel Zeit nehmen sollen, die Situation erstmal sacken zu lassen, ja, und darüber nachzudenken, was ist für mich wichtig,
ja,
welchen Weg möchte ich gehen,
ja,
und nicht welcher Weg wird mir vorgezeigt,
ja,
und oder welchen Weg ich gehen sollte. Und ja, das ist eine Entscheidung aus dem Bauch und aus dem Herzen und keine Kopfentscheidung.
Und sie sind nicht alleine.
Genau. Ja, das stimmt.
Es gibt ja Gott sei Dank reichlich Anlaufstellen im Netz mittlerweile.
Ja, selbst wenn Freunde sich abwenden oder auch Familie sich abwendet, kann man sich ganz viel Hilfe außerhalb suchen.
Richtig. Und wenn sich Freunde und Familie abwenden, dann sind sie erstens nicht richtig. Genau. Familie kannst du ja dir nicht aussuchen, aber ja, dann sind sie auch keine echten Freunde, weil Freunde stehen dir bei, egal was ist. Wenn man jünger ist, ist es schwieriger vermutlich, gerade weil halt da die Interessen tatsächlich dann, viele gehen noch Party machen mit 19. Also ich könnte mir meinen Sohn mit Kind gerade überhaupt nicht vorstellen. Gar nicht. Also ich will auch noch gar nicht Oma sein, dafür bin ich noch zu jung. Aber ja, definitiv. Deswegen, liebe Zuhörer da draußen, wenn ihr solche Erfahrungen gemacht habt und ihr nicht weiter wisst und verzweifelt seid, holt euch Hilfe. Googelt Sternenkinder, da gibt's so viele tolle Anlaufstellen da draußen, Selbsthilfegruppen und hört auf euer Bauch und auf euer Herz und nicht auf das, was irgendwelche Mediziner von sich geben, denn es ist euer Kind und euer Kind hat das gleiche Recht auf Leben und Bestattung und Trauerprozess und alles, was dazu gehört, wie jedes andere Lebewesen auf dieser Erde auch. So, ich habe, weil die Gespräche ja doch sehr hart sind und auch psychisch sehr belastend sind, übrigens, ich möchte nur mal ganz kurz reinwerfen für alle, die zuhören. Wenn ihr irgendeine männliche Stimme im Hintergrund hört, das ist mein lieber Büronachbar, dem ich heute schon gesagt habe, bitte, bitte, lieber Nachbar, wir haben hier Aufnahmen. Aber er hat leider nur zurückgesagt, aber ich muss telefonieren. Tja, wenn wir deine Gespräche oder ihre Gespräche jetzt hier im Hintergrund haben, tut's mir wahnsinnig leid. Wir nehmen schon sehr spät abends oder am späten Nachmittag, frühen Abend auf. Aber hey, ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr und tut dem Ganzen nicht so den Abbruch. Wir werden eine Lösung finden. So, jetzt kommen wir zu einem lustigen Teil, wobei ich das eben auch schon sehr lustig fand. Wir haben ein Glas auf deinem Platz. Also ein Glas, ein großes, wie sagt man dazu, Einmachglas, Jar oder so? Also ich sage Jar auf Englisch dazu. Da sind ganz viele Fragen von unseren Followern und Fans. Und das sind willkürliche Fragen. Das kann auch irgendwas total Bescheuertes sein. Es soll auf jeden Fall so ein bisschen Leichtigkeit in das Gespräch noch zum Schluss bringen, um das Ganze etwas aufzulockern und die Härte von dem Ganzen, dass man nicht hier rausgeht und erstmal hier so ein, ja, eine Retraumatisierung quasi erfahren hat. Denn das Letzte, was man mitnimmt, ist immer das, was man mitnimmt. Mhm. Und von daher möchten wir einfach was Lustiges zum Schluss noch mit reinbringen. Jetzt darfst du drin rumbüllen, ist auch desinfiziert. Ich sprühe da immer rein. Ja. Und ich habe nur einen wirklich, also das ist ganz, ganz wichtig. Du musst ehrlich antworten, egal was es ist, auch wenn es peinlich ist.
Was berührt dich am meisten?
Na, die sind aber alles so sensible Fragen hier. Wir hatten es in den letzten Tagen immer solche. Ja, was berührt dich? Jetzt geh mal ganz tief in dich, liebe Nicole. Was berührt dich am meisten?
Gute Frage, schwere Frage.
Ich meine, wir haben sehr viel Berührung gerade hier gehabt.
Wenn ich merke, wie meine Kinder zu mir kommen und sie einfach total herzhaft sind und und auch über ihre Schwester so lachen können.
Also du hast sie, nimmst sie auch mit an.
Genau.
Ja, schön.
Also sie wollten immer alles wissen von Anfang an und das ist ihre kleine große Schwester im Himmel und ihr Stern quasi.
Das ist toll. Ja, das ist die Kinder so was Tolles. Ich habe ja gestern einen Podcast mit meinem Sohn tatsächlich gemacht. Wir hatten das Thema so Druck durch soziale Medien. Und als er hier raus ist, oh, ich war so stolz. Ich wollte ihn am liebsten auf meinen Schoß setzen und ein bisschen knuddeln. Aber ey, mit 19 wollen die das halt nicht mehr. Ne?
Schwierig.
Leider. Also genieße die Zeit, solange sie noch so klein sind.
Ey. Die wachsen so schnell. Das ist der Wahnsinn.
Das ist so krass, wenn du jetzt sagst, ah, kommt in die Schule, ist in die Schule gekommen. Ja. Ey, ab dann kann ich dir sagen, ist ein Wettlauf. Zack. Und jetzt auf einmal sind sie 18. Richtig, richtig. Liebe Nicole, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für deine Geschichte. Ich habe teilweise echt Gänsehaut gehabt und auch echt wirklich haben mir die Worte gefehlt einfach, weil das sind Dinge, die darf man so eigentlich nicht erfahren. Gerade wenn man in so einer Situation ist. Ich wünsche dir und deinen 4 Kindern und deinem Mann natürlich alles, alles Gute für die Zukunft und ja, ich freue mich wirklich, dass du da warst. Vielen Dank.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
Ja. Liebe Zuhörer, das war das Gespräch mit Nicole heute zum Thema Sternenkinder. Wie ihr gesehen habt, ist es nicht immer alles ganz so rosig. Was so von vorne dargestellt wird, ist von innen drin öfters mal marode, gerade was Krankenhäusern und Ärzteschaften angeht. Leider habe ich das Gefühl, verlieren viele ihre Menschlichkeit im Laufe der Arbeitserfahrung. Ich weiß es nicht. Ich finde es traurig, denn hey, wir müssen ihnen vertrauen. Das ist einfach das. Von daher sage ich, ich hoffe, ich finde immer schlimm, hattet Spaß beim Zuhören. Das ist irgendwie, man hat hier keinen Spaß beim Zuhören. Das ist einfach, die Themen sind einfach sehr schwer, aber es sind Themen, die definitiv ausgesprochen werden müssen. Menschen, die eine Stimme bekommen müssen. Und ich freue mich und bin sehr, sehr dankbar, dass ihr dabei seid und uns die Möglichkeit gibt, die Geschichten auch zu verbreiten. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Sonntag und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, bleibt gesund.